Meine Lieben, ich bin heute Morgen hier, um ein paar Worte zu sagen. Doch manchmal denkt man, ist das überhaupt notwendig? Als ich denn heute Morgen losfuhr und dann hierher unterwegs war, dann musste ich scharf bremsen. Ich hörte es klappern, der Kaffee fällt um. Ich habe jetzt einen See im Kofferraum. Dann war auch keine Küchenrolle da, die normalerweise immer da sein sollte. Und da denkt man, ist das überhaupt, vielleicht sogar ein Zeichen. Dann haben wir hier die Worte gehört, die Gebete, die Lesung gehört und auch das letzte Lied gesungen. Und dann fragt man sich, ja, ist das nicht eigentlich schon alles genug gesagt? Eigentlich hätte ich das, könnte ich mir vorstellen, einfach zu sagen, liebe Leute, denkt über all das nach. Amen. Und ich gehe. Hätte ich wenigstens die kürzeste Predigt von mir gehalten. Soll ich trotzdem was sagen? Ulrike hat ja heute schon einige Verse aus dem Epheserbrief gelesen, aus dem dritten Kapitel. Und es ist eine der ganz großen Stellen, wie ich finde, in dem Neuen Testament, in den Briefen, die so viele große, grundlegende Wahrheiten zeigen und Dinge in wenigen Worten zusammenfassen. Wenn es einem gelingt, in diese Texte einzusteigen, dann geben sie uns tiefe Einblicke in die Geheimnisse Gottes und können uns stärken und unser Leben eben halt anreichern, reich machen. Im Vers 16 und 17 ist sozusagen der Kern, der Ausgangspunkt für die Worte, die ich heute Morgen vorbereitet habe. Es heißt dort, er, also Gott, gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe gewurzelt und gegründet seid. Da steckt schon sehr viel Stoff drin, über den man immer nachdenken könnte. Zum Beispiel mit Kraft gestärkt zu werden am inwendigen Menschen. Wie geschieht das? Das wird vielleicht Gegenstand einer anderen Predigt werden. Ich hatte gerade diesen Wunsch Paulus vor Augen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe gewurzelt und gegründet seid. Was steckt in dieser Aussage drinne, dass Christus in den Herzen wohne, das kann man, wenn man drüber nachdenkt, noch nachempfinden, verstehen. Nach meinem Verständnis hat es was damit zu tun, dass es eine Verbundenheit ausdrückt. Wenn man einen ganz lieben Menschen hat, einen Ehepartner zum Beispiel oder auch die Eltern, dann sagt man manchmal, ich trage sie im Herzen. Und das zeigt die tiefe Verbundenheit, die man zu diesem Gegenüber hat. Dass einem das nicht gleichgültig ist, sondern dass das Schicksal des anderen auch Teil meines Schicksals ist. Und es berührt uns, wenn etwas mit diesem Menschen passiert. Und wenn er dann von uns gegangen ist, dann pflegen wir vielleicht sein Grab und denken jedes Mal über die Zeit nach, wenn wir davor stehen, vor dem Grab, an die Zeit, wo er da gewesen ist und uns Gemeinschaft geschenkt hat, Freundschaft, Liebe und was uns in unserem Leben bereichert hat. Dass Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohne, hat auch damit zu tun, dass man mit ihm eine innige Beziehung pflegt, dass es einen etwas bedeutet. Bedeutet etwa, was über Christus gesagt wird. Wenn Christus als homosexuell oder sonst wie in irgendwelchen Filmen dargestellt würde, lässt es uns gleichgültig oder ist es, wie bei mir auch so, dass es eine innere Empörung gibt? Wie können Menschen so etwas sagen, denken, weil man den Betreffenden halt kennt? Und dieses Kennen und dieses tiefe innere Verbundensein drückt sich durch diese Verse aus. Aber es steckt noch mehr dahinter und das möchte ich am Ende der Worte zum Gegenstand haben. Ein Punkt ist, wie das geschieht. Und da schreibt Paulus, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Dieser Aspekt ist in den normalen Beziehungen zwischen den Menschen vielleicht eher nicht so Gegenstand. Wir fragen uns, was hat das zu bedeuten? Naja, es ist interessant, wie Nikolas heute schon Stellen zitiert hatte, auf die ich aufbauen kann. Fange ich einmal an, über Glauben nachzudenken, so wie er sich darstellen kann in den verschiedenen Facetten und vielleicht auch in die Beziehung setzen zu dem, wie es unser Verhältnis zu Gott beeinflusst. Im Hebräerbrief lesen wir, dass es von den Menschen, die aus Ägypten auszogen, wovon Nikolas gesprochen hat, dass Gott darüber eine Aussage trifft. Und der Schreiber des Hebräerbriefes bezieht sich darauf, denn er schreibt, denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündet worden. Eine gute Botschaft, nämlich für uns die Botschaft des Heils, dass wir Frieden und Leben durch Gott haben. Für die Israeliten damals war es die Botschaft, aus dem Sklavenhaus der Unterdrückung, der Unfreiheit rauszukommen in ein Land, wo sie selbstbestimmt leben dürfen, wo sie in einer Gemeinschaft mit Gott sein dürfen und wo all die finanziellen Nöte und die ganzen Umstände ein Ende haben, die das Leben so schrecklich in Ägypten belastet haben. Eine frohe Botschaft, und von denen heißt es, aber das Gehörte nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, nicht mit dem Glauben verbunden war. Und da sehen wir etwas, nützen, die frohe Botschaft nützen und Glaube stehen in einer Beziehung. Der Schreiber bezieht sich auf etwas, was im 95. Psalm steht. Dort schreibt der Psalmist, denn er ist unser Gott und wir sind das Volk seiner Weide und die Herde seiner Hand. Das ist ein jüdisches Lied, aus dem hier zitiert wird, was die Juden eben als Teil ihres Gottesdienstes hatten. Heute, wenn ihr seine Stimme höret, verhärtet eure Herzen nicht, wie zu Meriba, wie am Tag von Massa in der Wüste, wo eure Väter mich versuchten, mich auf die Probe stellten, obwohl sie mein Werk sahen. 40 Jahre lang empfand ich Ekel vor diesem Geschlecht und ich sprach, ein Volk irrenden Herzens sind sie. Und sie haben meine Wege nicht erkannt. In welcher Beziehung mag das mit dem Glauben stehen? Es ist so, wenn Gott etwas tut, einen Menschen beruft, ein Volk beruft, dann will er mit diesem Volk etwas tun, etwas erreichen. Es ist nicht nur so, dass Gott sagt, ich bin da, juhe, sondern das hat Konsequenzen für das Leben, für den Alltag. Und das Volk, was hier aus Ägypten ausgezogen ist, haben die ganzen Wunder, das, was Nikolas zum Passa gesagt hat, all das erlebt. Sie haben den Auszug durch das Rote Meer erlebt, wo sie das Meer teilte und sie hindurchziehen konnten und die Ägypter nachher davon verschlungen wurden und ertrunken sind. All das haben sie gewusst und sie kommen nach einem Wüstenmarsch an einen Ort, wo kein Wasser ist. Und was machen sie? Sie murren, sie lehnen sich gegen Mose und gegen Gott auf. Und sie haben all das erlebt, aber sie verstehen Gott nicht. Sie glauben ernsthaft, er könnte sie jetzt herausgeführt haben und lässt sie jetzt in der Wüste verrecken. Da fehlt irgendetwas, was die Beziehung zwischen diesen Menschen und Gott unmöglich macht. So kann Gott nicht in ihren Herzen wohnen. Und Gott verzweifelt sozusagen an diesem Volk und sagt, die sind ein Volk irrenden Herzens, voller Frustration. Und es war der Grund, warum sie, die das erlebt haben mit Ägypten, die 20 Jahre und älter sind, fast alle in das verheißene Land nicht hineingekommen sind. Der Unglaube hat es zerstört. Wie kann Gott es denn zulassen, dass wir hier in der Wüste kein Essen haben oder kein Wasser haben? Das Vertrauen fehlt. Und wir denken, wenn wir zurücklehnen, ja, vollkommen unverständlich. Aber ist das so? Ich kenne so dumpfe, böse Gedanken in mir, die sagen, warum muss mir das passieren? Bin ich schlechter als die anderen? Gott, warum machst du das? Warum lässt du das zu? Jetzt zum Beispiel, wenn die Menschen in Syrien und Irak verfolgt werden um des Glaubens willen, wozu und warum passt das zusammen? Und schnell kann es passieren, dass wir uns abwenden und zu Menschen werden, die für Gott unerreichbar sind. Ich bin schon wieder viel zu langsam. Tja. Werde einmal online streichen und ein paar Stellen einfach weglassen, die ich mir hier noch notiert habe, sondern an ein anderes Beispiel gehen. Im Richter lesen wir, dass das Volk Israel mal wieder Probleme hatte. Und zwar, sie hatten sich abgewendet von Gott. Und was war passiert? Wie es im Alten Testament, sage ich einmal, fast zwangsläufig ist. Die Antwort Gottes lässt nicht lange auf sich warten und sie schickten die Midianiter und die plünderten sie Jahr für Jahr aus. Wenn gerade die Erde eingebracht war, dann kamen sie und vernichteten alles. Da waren sie nicht drüber glücklich. Und dann fingen sie an, sich darüber Gedanken zu machen, dass vielleicht ihr Verhältnis zu Gott nicht das Richtige ist. Ja, und Gott tatsächlich beschließt, ihnen zu helfen und wählt dafür einen Menschen aus Gideon. Der wird berufen und als er berufen wurde, ja, da sagte er, kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin hier unbedeutend, der Kleinste aus dem Geschlecht meiner Sippe. kann ich mir nicht vorstellen. Und das bat sozusagen ein Zeichen von dem Engel, dem Boten Gottes, dass dem tatsächlich so ist. Der sagte, okay, und er bekam sein Zeichen, er holte ein Lamm, geschlachtete es, machte dazu eine Suppe und Brot, das legte er auf einen Stein hin und der Engel berührte es mit der Spitze des Stabes und schon kam Feuer aus dem Felsen heraus und verzehrte es. Und dann war der Engel verschwunden, ganz plötzlich. Das war schon ein Zeichen und darauf wusste Gideon, hier hat tatsächlich Gott mit ihm gesprochen. Und er hielt die Vision, den Baalsaltar und der Astarte niederzureißen. Und das machte er auch, aber nachts, weil er Angst hatte vor den Menschen. Und darüber hinaus gibt es denn eine Geschichte, die ich interessant finde. Der Geist also kam dann, nachdem er das gemacht hatte über ihn, als die Midianiter einfielen und er sammelte aus vielen Stämmen Volk zusammen, um ein Heer aufzustellen. Und nun, wenn man ein Heer aufgestellt hat, was zum Kriegsdienst ist, dann muss es auch zur Schlacht kommen. Ansonsten macht das wenig Sinn. Aber was macht er? Er fragt tatsächlich Gott, ist es richtig, dass ich jetzt losziehen soll in die Schlacht? Und er fordert ein Zeichen, nämlich, dass nachts Tau kommen solle, und zwar nur in einen Büschel Wolle, den er hingelegt hatte, und das Land darum trocken geblieben ist. Und genau so kam es. Er nahm am nächsten Tag die Wolle, drückte sie aus und füllte damit eine Schale Wasser. Aber er konnte es immer noch nicht glauben. Und er machte ein zweites Zeichen, nämlich umgekehrt, dass das Land drumherum von Tau benetzt sein sollte und die Wolle nicht. Und es kam so. Aber interessant finde ich, was Gideon für das zweite Zeichen sagte. Darauf sagte Gideon zu Gott, dein Zorn möge nicht gegen mich entbrennen, wenn ich noch einmal rede. Das ist eine merkwürdige Sache. Eigentlich wusste er tief im Inneren, dass all die Zeichen, die er empfangen hatte, ausreichen müsste. Gott hatte es schon deutlich genug gesagt, aber die Gefühle standen dagegen. Angst, Unsicherheit. Und das ließ ihn hinreißen, das nochmal zu machen. Und wie ist es bei uns? Ist es nicht auch manchmal so, dass Ängste da sind? Soll ich das wirklich machen? Hat Gott das wirklich so jetzt geplant für mich? Und ein gutes Beispiel ist immer, da macht jemand etwas Falsches. Da weiß ganz genau, ich müsste mit ihm drüber reden. Muss es jetzt sein? Reicht es nicht morgen? Vielleicht macht ein anderer das ja schon. Es zeigt, dass irgendetwas in dem Menschen ist, was gegen die eigentliche klaren Aussagen und gegen die klare Botschaft Gottes spricht. Aber wir können die Erkenntnis, die dagegen steht, nicht gegen unsere Gefühle durchsetzen. Paulus, haben wir gelesen, bittet darum, dass der Geist, den Ephesern schenken möchte, am inneren Menschen gestärkt zu werden. Das ist, was wir brauchen, manchmal innerlich stark zu werden, aus dem Glauben heraus die Kraft zu entwickeln, etwas zu tun, selbst wenn wir davor Angst haben, zum Beispiel. Ein anderes Beispiel, was mich schon seit meines Glaubenslebens immer bewegt, was auch Ausschlag gegeben hat für die Namenswahl meines Sohnes, Jonathan. Das ist der Freund von David und es ist der Sohn Sauls, des damaligen Königs. Saul hatte Stress mit den Philistern und es war ein Kriegszustand. Und Jonathan war auch mit bei dem Heer. Und nun finde ich interessant, was er einmal sagt. Er ging einfach mit seinem Waffenträger weg. Und Jonathan sprach, heißt es in 1. Samuel 14,10, komm, lasst uns hinübergehen zu der Wache dieser Unbeschnittenen. Vielleicht wird der Herr ja etwas für uns tun, denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Da antwortete ihm sein Waffenträger, tu alles, was du dir im Herzen vorgenommen hast, geh nur hin. Siehe, ich bin mit dir, wie dein Herz will. Jonathan sprach, wohlan, wir gehen zu den Männern hinüber und zeigen uns ihnen. Werden sie dann zu uns sagen, steht still, bis wir zu euch herabkommen, so wollen wir an unseren Ort stehen bleiben und nicht zu ihnen hinaufsteigen. Werden sie aber sagen, komm zu uns herauf, dann wollen wir zu ihnen hinaufsteigen, denn dann hat der Herr sie in unsere Hände gegeben, das soll unser Zeichen sein. Dass ich ein wahnsinniges Ding finde ich. Ein Vertrauen, das geht es nämlich da nicht darum, mal eben so einen Spaziergang zu machen, sondern da geht es darum, dass es ein Scharmützel geben wird. Aber er sagt, Gott ist schließlich Gott und nicht irgendjemand. Also wenn wir etwas machen können, dann mal zu. Und er ging hin und hatte es mit 20 Leuten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, zu tun, die er dann besiegen konnte. Wie ist es denn mit uns? Sehen wir auch manchmal so eine Demonstration, was weiß ich, gegen, es ist gleichgültig. Sagen wir dann auch so, Mensch, wir machen, wenn, also es gleich die Sonne scheint, dann gehen wir hin und nehmen uns Plakate und sprechen von der Liebe Jesu. Von der Sonne, die die Menschen tief in ihrem Herzen erleuchtet. Einfach nur mal so. Wenn es eine Diskussion gibt, sind wir dabei und sagen, dieses, was ihr sprecht, ist zwar schön und gut, aber aus Gottes Sicht ist das nicht das Richtige. So ist nicht der Weg Gottes. Und das, was er sagt, ist uns wichtig. Oder ist es nicht so wie vorher in dem Beispiel, dass die Gefühle und die Angst dagegen stehen. Jonathan war Gott so gegenwärtig, das war gar keine Zweifel. Und dass da eine Gefahr drin liegt, so what? Er vertraute Gott und wusste, wenn der Allmächtige für mich ist, dann ist all das keine wirkliche, substanzielle Herausforderung. Nachdem wir also festgestellt haben, dass Glaube viele Facetten haben kann, könnte man sich ja nun fragen, gibt es Mittel, damit wir, sag ich einmal, etwas tun können, dass unser Verhältnis, unser Glaube besser wird zu Gott? Und die Antworten gibt es sehr, sehr viele. Werde nur mal mich auf wenige beschränken. Da schreibt der Psalmist im 42. Psalm etwas über das, was ihn tief im Inneren bewegt. Er fängt damit an, der Psalm, wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Schon hier könnte man anfangen und nachdenken, ist das bei mir auch so? Und mal das Vorbild eines solchen Menschen vor Augen halten, der das sagen kann. Und wenn das nicht so ist, nachzudenken, ja, wie kommt es? Und sich zu beschäftigen mit Gott, mit seinen Aussagen, mit seinem Wirken, um daran zu reifen. Aber dieser Mensch, der hatte nicht so ein tolles, wunderbares Glaubensleben, sondern ein bisschen später im Vers 4 heißt es, meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist denn dein Gott? Daran will ich denken und ausschütten mein Herz bei ihm. Wie ich einherzog in großer Schar, mit ihnen zu wallen zum Hause Gottes, mit Frohlocken und Danken in der Schar derer, die da feiern. Was bist du betrübt, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. In der Not, in der er gewesen ist, wo er verspottet wurde, wo sich die Situation für ihn, den Glaubenden, verändert hat, zum Negativen, hat er zurückgedacht. An Zeiten, wo es anders gewesen ist, wo man mit Freude erfüllt gewesen ist, in der Schar von Pilgern hin nach Jerusalem, um dort Gott zu erfahren, nahe zu sein, Lieder zu singen, sich aufzuerbauen, daran sich zu erinnern, diese Gefühle neu zu merken und darin ein Samen der Hoffnung zu setzen, aus dem eine neue Zukunft, eine neue Zuversicht erwächst. Wir können, denke ich, uns erinnern, wie es bei uns gewesen ist, an die Erfahrung mit Gott, wenn es uns schlecht geht, zurückzudenken, dass es einmal vielleicht ja mit Sicherheit anders gewesen ist. Zu erforschen und sich vorzustellen, wie es auch wieder sein könnte und ihm daraufhin zu vertrauen. Ich kehre zurück zum Epheserbrief. Der dritte Kapitel enthält ja diese großen, wunderbaren Worte, die Ulrike vorgelesen hat. Wenig später geht es weiter mit ganz gewichtigen Aussagen. Er spricht davon, dass Jesus im Himmel war, runtergekommen auf die Erde und wieder zurück und den Menschen etwas gegeben hat, Gaben, Geschenke. Im Vers 11 lesen wir, und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes. Und ganz wichtig, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife Christi. Ich verstehe diese Verse so, Jesus hat die einen zu dies und das gegeben, hat Aufgaben gegeben, mir Aufgaben, dir Aufgaben, jeden von uns Aufgaben gegeben. Und wozu? Sie soll zu einer Einheit des Glaubens führen. Glaube war der Punkt gewesen, der am Anfang der Predigt, sag ich mal, Ausgangspunkt war. Es geht hier um einen gemeinsamen Glauben, den es gibt, den wir gemeinsam teilen. Und mein Glaube ist mit anderen Worten auch, ich will überspitzt formulieren, auch das Produkt deiner Arbeit, die du an mir tust. Wir alle sitzen sozusagen im gleichen Boot. Wir alle gehören zu dem gleichen Leib Christi. Und wir dienen einander, damit wir in der Erkenntnis Gottes zunehmen. Und das Interessante ist, dass jeder einen Dienst hat. Und nur wenn das alles passiert, gelingt dieses Werk. Jeder hat eine Aufgabe und keiner ist überflüssig und niemand ist nutzlos. Und wenn das funktioniert, dann wächst daraus ein gemeinsamer Glaube, eine gemeinsame Beziehung zu Gott. Und im dritten Kapitel zu seiner Auferbauung Liebe stand da. Die Liebe ist etwas, was die Grundlage all unseres Handelns ist, ein Urmotiv, was uns in unserer Beziehung zueinander auszeichnet. An der Liebe, sagt Jesus, werden die Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger, meine Schüler seid. Und das ist die Basis, wie wir miteinander umgehen. Und wenn das gelingt, dann wird dieses Wort wahr werden, denn es ist eine sozusagen indirekte Verheißung. Paulus beschreibt das so, dass es so sein soll, und er sagt es, weil seine Erfahrung ist, dann wird es geschehen. Weiter heißt es ab Vers 15, lasst uns einander aber die Wahrheit in Liebe reden und hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Aus ihm wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch jedes einzelne dienende Gelenk entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils. Und so wird er das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe wirken. Das also, was ich gesagt hatte, ist die Begründung dafür. Christus ist das Haupt, der Kopf. Und das Haupt, das Gehirn, kommuniziert mit jedem einzelnen Glied, mit dem Finger, mit dem Ohr, mit dem Bein und wie über die Nerven. Die Nervenzellen, die die Information weitergeben. Ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber für mich ist es so, dass der Glaube dasjenige ist, was die Nervenzellen darstellen. Hier geschieht die Kommunikation zwischen mir und Jesus. Und damit ist Jesus auch in einer anderen Weise in mir. Nämlich indem er durch den Geist in mir wirkt, wenn der Glaube da ist. Dann kann er mich erreichen. Dann kann er zu mir reden und kann durch mich wirken. Und das ist die andere Bedeutung, die ich vorhin anfänglich gesagt habe. Und vielleicht ist es dann so, wie ich hoffe, auch mit uns, wie es über Jesus gesagt war. Ich lese zum Schluss aus Johannes 14. Philippus spricht zu ihm, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm, wie lange bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und wie sagst du, zeige uns den Vater? Was meine ich damit? Wenn Jesus in uns Gestalt gewinnt, wenn er in unseren Herzen wohnt, dann sollen die Menschen an uns Jesus erkennen können. Und wenn es darum geht, wie ist Jesus, sollen wir ein Beispiel dafür sein. Und ich hoffe, dass dies gelingen möge und Gott uns dazu die Kraft und seinen Segen schenkt.